Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Auch wir kommen nicht vorbei am großen Jubiläum des Jahres. Wir sprechen über eine unglaubliche Wandlung kurz vor dem Mauerfall vor 30 Jahren.
Das Staatsvolk der DDR geht auf die Straße, um sich als Volk zu erkennen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk.
Die Schriftstellerin Christa Wolf in ihrer Rede damals auf dem Alexanderplatz. Jetzt wird die größte Demonstration der DDR mit theatralen Mitteln nachempfunden. Wie das geht, dazu gleich mehr. Außerdem ein Blick in den oft prekären Alltag am Stadttheater, der Kinofilm Unruhezeiten. Es war die größte Demonstration der DDR am 4. November 1989. Vor 30 Jahren versammelten sich auf dem Berliner Alexanderplatz etwa eine halbe Million Menschen, darunter Künstler und Schriftsteller wie Christa Wolf und Stefan Heim.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit. Und heute ihr, die ihr euch aus eigenem freien Willen versammelt habt für Freiheit und Demokratie und für einen Sozialismus, der des Namens wert ist.
Tja, und dieses Ereignis, diese Demonstration vom 4. November, die hat es natürlich auch damals in die Tagesschau geschafft.
Zunächst nach Ost-Berlin. Hier waren die Menschenmassen erst durch die Innenstadt gezogen, um sich dann zu der rund dreistündigen Kundgebung auf dem Alexanderplatz zu versammeln. Zu der genehmigten Demonstration für Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit hatten Künstlerverbände aufgerufen. Staatliche Stellen schlossen sich dem an. Das DDR-Fernsehen übertrug direkt vom Alexanderplatz.
So, und an diese Riesenkundgebung vom 4. November erinnern jetzt gleich zwei Theaterprojekte in Berlin. Ost-Berlin, Revue einer verpassten Gelegenheit, so heißt ein Abend an der Volksbühne. Auf dem Alexanderplatz inszeniert das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen ein Theater der Revolution mit 60 Frauen und einem Punk, so ist es angekündigt. Und da nicken schon die Regisseurin Susanne Neuenfeld und die Choreografin Maike Möller. Engemann, schön, dass Sie hier sind. Guten Tag.
Guten Tag. Wir freuen uns auch.
Vielleicht müssen wir Ihr Kollektiv erstmal kurz vorstellen. Frau Neuenfeld, Panzerkreuzer Rotkäppchen. Was verbirgt sich dahinter?
Panzerkreuzer Rotkäppchen ist ein freies Theaterkollektiv, arbeitet vorrangig in Berlin. Wir inszenieren Themen um die DDR, postsozialistische Themen, und versuchen, die DDR jenseits von Stereotypen Repräsentationsformen darzustellen. Also jenseits von Ostalgie und jenseits von der Dämonisierung der Diktatur.
Und wie kamst du dem Namen?
Das war eine Rotkäppchennacht. Wir haben Rotkäppchensekt getrunken und haben uns überlegt, wie wollen wir eigentlich heißen? Und haben uns mit unserem Namen natürlich auf eine linke Avantgarde bezogen, auf den russischen Formalismus und auf den Rotkäppchensekt, den man heute noch trinken kann und den wir auf Premieren trinken.
Das ist Pflicht.
Ja.
Sie haben in Interviews angekündigt, dass die Performance auf dem Alexanderplatz kein Reenactment des historischen Ereignisses sein soll, sondern Sie wollen eine Aktualisierung zeigen, dargestellt eben von 60 Frauen, darunter eben Schauspielerinnen, Aktivistinnen, Performerinnen. Mhm. Was genau muss man sich jetzt darunter vorstellen?
Unser Genre ist tatsächlich Wiederbelebung. Wiederbeleben heißt, wir wollen die Gefühle von damals vor allem wiederbeleben, die Atmosphären von damals, revolutionäre Stimmung und revolutionäre Reden und aktuelles Material. Denn feministische Anliegen waren in der Aufbruchszeit genauso aktuell wie heute. Sie durften nur nicht sprechen als Redner, konkret auf dem Alexanderplatz. Und es gab die Ökobewegung in der DDR, die auch Teil war dieses Aufbruchs Ende der 80er Jahre. Das heißt, wir wollen auch zeigen, dass diese Demo von damals, also 30 Jahre zurück, sehr aktuell für das heute ist.
Jetzt muss ich mal nachhaken. Also Sie haben gerade gesagt, feministische Gruppen gab es damals oder feministische Anliegen. Gab es konkret Gruppen, die auftreten wollten und nicht durften bei dieser Demo?
Wer reden konnte, das war tatsächlich noch gar nicht so klar. Henning Schaller, der Moderator und Mitinitiator der Demonstration, hat ein klares Regiment geführt, wer reden durfte. Und wer letztendlich geredet hat, waren staatstragende weiße Männer, die intellektuelle Elite der DDR und bekannte Künstler. Aber so die anderen Gruppen, zum Beispiel gab es einen Antifa-Block in der Demo und es gab die Lila Offensive, es gab die Öko-Bewegung da drin oder die Initiative für freie Gewerkschaften, die waren nicht vorgesehen als Rednerinnen, aber Renate Hürtgen, die den Aufruf für freie Gewerkschaften formuliert hat, hat bis zu Heiner Müller geschafft und Heiner Müller hat ihren Aufruf vorgelesen.
Ja. Auf Ihrer Webseite kündigen Sie dieses Theaterereignis am 4. November an mit Gedenken, Fragezeichen, Gefühlsarbeit mit 60 Frauen und einem Punk. Mhm. Ich muss gestehen, als ich das las, zuckte ich ein bisschen zusammen, weil ich dachte, Gefühlsarbeit, das klingt ja so ein bisschen seltsam angesichts eines so historischen Ereignisses. Und dann noch im Kontext mit Frauen, wo man Frauen ja gerne immer mit Gefühligkeit und mit Gefühlen verbindet. War Ihnen das bewusst, dass das vielleicht ein bisschen ambivalent wirken könnte?
Nö. Das war uns nicht bewusst. Die 60 Frauen und ein Punk, das war eine bewusste dramaturgische Entscheidung. Wir haben uns gefragt, wie sieht Protest heute aus? Heute Protest ist weiblich, radikal und gewaltig. Und Gefühlsarbeit haben wir tatsächlich nicht mit Weiblichkeit verknüpft, sondern Gefühlsarbeit ist für uns eigentlich eher ein politischer Terminus. Also, dass man die Gefühle von damals, die Atmos, heute wiederbelebt mit tatsächlich theatralen Mitteln. Und das verbinden wir eigentlich gar nicht mit Konzepten von Weiblichkeit, sondern eher mit Konzepten von Körperperformance.
Dann frage ich jetzt gleich mal die Choreografin Maike Möller-Engemann, wie lassen sich denn diese Gefühle der Demonstration damals, vielleicht nennen wir ja auch noch mal kurz ein paar dieser Gefühle, in Körperarbeit und in Bewegung, in Choreografie übersetzen?
Auf verschiedene Arten und Weisen. Es ist auch einfach eine Neugierde dabei, wenn man zum Beispiel jetzt diese Demo-Menge, die ich choreografiere, das ist meine Hauptaufgabe, sich in den historischen Aufnahmen ansieht, sieht man, dass sie sehr unbeweglich ist eigentlich. Also, dass nicht viel Körperarbeit passiert. Es passiert Gefühlsausdruck, aber hauptsächlich stimmlich, nicht körperlich, wie wir es machen. Das haben wir recherchiert und es ist daraus Material entstanden, was sehr unmittelbar mit Gefühlen zu tun hat. Gefühle wie Hoffnung, wie Angst, wie Aufbruchsstimmung, aber auch mit Formen von Protest, wo ich zuerst dachte, ich aktualisiere einfach nur, ich bringe aktuelle Bewegungen rein wie Pussy Riot oder die Femen, weil wir eben auch mit Frauen arbeiten einfach. Und dann ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass auch in den 90ern natürlich genau ähnliche körperliche Protestformen stattgefunden haben. Ja, gegen die Treuhandzerschlagung hat es Sitzstreiks gegeben und da hat sich dann das Material von alleine verbunden, das Historische und das Heutige.
Sie haben vorhin gerade Stefan Heim eingespielt und er sagt, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Und tatsächlich, unser Stefan Heim wird gespielt von Hans Nava, das ist der Punk, der eine Punk. Und sein Satz ist, es ist, als habe eine die Fenster aufgestoßen. Und genauso ist das. Also wir aktualisieren, wir machen das Fenster nochmal auf, gehen damit auf die Probebühne und schauen, was passiert. Also was sozusagen die Performerinnen selber auch an Aktualität mitbringen, wie zum Beispiel unsere Fridays for Future Aktivistin oder unsere antifaschistische Aktivistin. Was bringt sie selber an Aktualität mit, wenn sie ihre Rede selber schreibt, sie performt und dann inszeniert oder choreografiert wird von uns?
Ein wichtiges Merkmal dieser Demo war für mich damals, dass es so eine Ambivalenz gab. Sie haben es auch angesprochen, dass einerseits Funktionäre aufgetreten sind. Also es gab die Künstler, die sehr hoffnungsvoll gesprochen haben von einem neuen Sozialismus, wie Stefan Heim ja auch gerade. Und dann gab es aber diese Funktionäre wie Markus Wolf, der Stasi-General war, oder Günter Schabowski, SED-Funktionär, die sich ja, man hatte ja das Gefühl, die haben sich unter die Redner gemogelt irgendwie und taten so, als wären sie alle mit dem gleichen Ziel da auf der Bühne. Also diese, und die wurden natürlich auch ausgebuht von den Zuschauern. Ja. Spielt diese Ambivalenz dieser Redner auch eine Rolle in Ihrer Produktion?
Ja, die spielt eine ganz große Rolle, weil in unseren Recherchen ist uns klar geworden, es gab teilweise eine sehr große Distanz zwischen der Demomenge und den Rednern, gerade wie Sie gerade gesagt haben, bei Markus Wolf und Schabowski. Aber auch andere Leute haben gesagt, Schabowski zum Beispiel war die mutigste Rede, der hat sich hingestellt und hat ja gebrüllt. Theatral liefert er ja wahnsinnig viel Material. Und unsere Entscheidung ist, dass zum Beispiel Schabowski von Almut Lustig, das ist eine Drummerin, als ein Drum-Act nachgestellt wird.
Jetzt war ja während dieser Demonstration ein großer Aufbruch Aufbruch zu spüren und eine Sehnsucht nach einem neuen, perfekten Sozialismus, einer, der des Namens wert ist, wie Heimer sagt. Dann kam Helmut Kohl, später hat dann blühende Landschaften versprochen. Man wollte dann ganz schnell die Wiedervereinigung und das Westgeld natürlich auch. Aber viele, glaube ich, die auf dem Alexanderplatz am 4. November gestanden haben, hatten ja eine andere Idee, nämlich eben nicht die Übernahme durch ein kapitalistisches System. Diese Euphorie hat ja nicht sehr lange angehalten. Ein Jahr später, das wissen wir alle, gab es die Wiedervereinigung. Und jetzt schauen wir heute in den Osten Deutschlands, haben da 23% AfD-Wähler und Wahlplakate, auf denen Sätze stehen, vollende die Wende. Das heißt, die AfD, eine Partei, die vorrangig von älteren weißen Männern aus dem Westen geleitet wird und gar nicht so viel von Ostland, stellt sich auf als eine Partei, die Interessen der Ostdeutschen vertritt. Welche Rolle spielt diese Entwicklung innerhalb dieser 30 Jahre für Ihre Produktion?
Also erstmal, unsere Produktion hat als künstlerisches und politisches Ziel, diese Vereinnahmung, diese Aufbruchsstimmung durch die heutige Rechte dagegen zu arbeiten. Tatsächlich ist dieser Moment so interessant, Sie haben es gerade gesagt, diese 5 Tage vom 4. bis zum 9. 11. Die DDR war keine Diktatur mehr, aber auch noch keine Demokratie. Und in diesen 5 Tagen hat man geträumt, so wie Stefan Heim oder Christa Wolf sagt es. Also träumen wir mit hellwacher Vernunft und wir setzen uns ein für einen neuen Sozialismus. Das hat 5 Tage gedauert. Dann war die Mauer auf, dann kam es zu diesem Wiedervereinigungstaumel, diesem Nationaltaumel mit Bananen, Westprodukten, Kapitalismus. Und das war relativ schnell weggefegt. Und die 90er Jahre waren sehr, sehr dunkel. Aber was so wichtig ist für das heute ist, dass diese Proteste in den 90ern gegen den vereinnehmenden Kapitalismus, dass die ja nicht erzählt wurden in den 30 Jahren, dass die dethematisiert wurden. Und es ist so wichtig, wir brauchen 30 Jahre später, brauchen wir empowernde Narrative für die Geschichte in den 90er Jahren, für die Aufbruchsgeschichte der Ostlerinnen und Ostler, nicht von rechter Perspektive, sondern von linker Perspektive und empowernder Perspektive. Also was ich persönlich möchte als Künstlerin ist, dass man sich an diese Demonstration erinnert und dass man sich aktiv erinnert. Und das ist Teil dieser neuen Narrative, die jetzt erst möglich sind. Also ich wurde teilweise vor 10 Jahren ausgelacht für Sachen, die ich mir überlegt habe. Zum Beispiel, dass man mal überlegen könnte, ob für eine bestimmte Generation der Ostler Migrationserfahrung ein Begriff wäre, mit dem man sich identifizieren könnte.
Das wird heute debattiert.
Das wird heute debattiert. Vor 10 Jahren wurde ich ausgelacht dafür, aber jetzt ist die Zeit dafür da, diese empowernde Narrative zu erzählen und aktiv zu forcieren. Und da ist unser Projekt ein großer Teil davon.
Das sollten Sie sich dann auch nicht entgehen lassen. Am 4. November, übermorgen, um 17.30 Uhr wird die große Demo von vor 30 Jahren wiederbelebt in einem Theaterprojekt, der Titel 4/11/89, Theater der Revolution, umsonst und draußen am Alexanderplatz nur dieses eine Mal aufgeführt vom Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen. Und dazu gehören die Regisseurin Susanne Neunfeld und die Choreografin Maike Möller-Engemann. Schön, dass Sie bei mir im Studio waren und viel Erfolg
Danke.
Für die Aufführung.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Und nach der Aufführung kann dann direkt weitergezogen werden in die Berliner Volksbühne. Dort gibt es dann auch nochmal ein Gedenken an das große Ereignis vor 3 Jahrzehnten und zwar mit einem post- und prärevolutionären Kesselbuntes.
Wir ziehen tatsächlich als Demoblock in die Volksbühne, in das Stück. Wir sind eingeladen. Das heißt, wir gehen über die Bühne nach unserer Aufführung.
Wunderbar. Ein ganz großes Erinnerungsereignis am 4. November ab 17.30 Uhr am Alexanderplatz. Wahrscheinlich in der Nähe der Weltzeituhr, vermute ich mal, oder?
Ja, vorm Saturn.
Backstage-Komödien haben Tradition im Theater wie im Film. Was hinter den Kulissen passiert, ist oft absurder, dramatischer und interessanter als das Geschehen auf der Bühne. In dieser Woche ist Unruhezeiten in den Kinos gestartet. Eine Theatergroteske, die zum großen Teil mit dem Ensemble des Theaters Oberhausen entstanden ist. Und zwar im letzten Jahr der Intendanz von Peter Karp. Herbert Fritsch, Ulrich Mattes und einige andere Theaterstars sind in Gastauftritten zu erleben. Und für uns hat Stefan Keim den Film bereits gesehen.
Normalerweise ist man spätestens nach 10 Jahren am Theater drogenabhängig oder psychisch krank oder tot. Wissen Sie, warum ich hier noch sitze? Demut. Mein Lieber, irgendwann habe ich Demut gelernt.
Der alte Intendant hört auf gegen seinen Willen. Viele Kürzungen seines Etats hat er hingenommen und noch mehr Demütigungen, weil den Stadtoberen im fiktiven Ort mit dem sprechenden Namen Armstadt ein Einkaufszentrum stets wichtiger ist als das Theater. Der neue Intendant ist schon im Anmarsch. Natürlich wird ein großer Teil des Ensembles nicht verlängert, was zu Frust und Unsicherheit führt.
Wir müssen was machen.
Was denn machen?
Weiß nicht. Lass uns an die fetten Theater gehen und Leute ansprechen. Das machen die anderen doch auch.
Zwei junge Schauspieler machen sich auf den Weg in die Hauptstadt. Sie hängen in der Kantine des Deutschen Theaters rum und halten Ausschau nach bekannten Gesichtern. Dass direkt neben ihnen am Tisch Intendant Ulrich Kuhn seine Suppe löffelt, kriegen die beiden nicht mit. Später treffen sie Uli Mattes, doch außer ein bisschen Geplänkel und ein paar Angebereien kommt auch bei diesem Gespräch nichts rum. Im Berliner Theater klingt das Gequengel der Schauspielerinnen auch nicht anders als in Armstadt.
Hakenkreuze. Das ist so 90er. Sich nackt im Blut wälzen, das ist so tot. Das machen die mittlerweile in Mainz.
Das machen die sogar schon in München.
Oh Gott.
Die Dialoge im Film Unruhezeit sind pointiert geschrieben und werden glaubwürdig serviert. Regisseur Eike Weinreich war einige Jahre am Theater Oberhausen engagiert. Hier sammelte er einen großen Teil der Erfahrungen, die er nun verarbeitet. Unruhezeit ist eine groteske, hart am Rande der Realität. Einige Demütigungen auf den Proben könnten auch im Rahmen der aktuellen MeToo-Debatte eine Rolle spielen, doch der Film verliert auch in diesen Momenten nicht seine Leichtigkeit. Um ihn witzig zu finden, ist Insiderwissen über die Theaterszene nötig, dann überzeugt er mit bissigem Humor. Herbert Fritsch spielt einen völlig versponnenen Theatermacher, der beim Casting von den Schauspielerinnen und Schauspielern seltsame Dinge verlangt.
Nein, lass die Schüssel liegen, bitte. Oder setz sie dir auf den Kopf von mir raus. Ist mir scheißegal, verstehst du? Aber mach mal den Text.
In gut 80 Minuten Film hat Eike Weinreich eine Menge Personen hineingequetscht. Es gibt einen intriganten Kampf zweier junger Schauspieler um die Hauptrolle in der Orestie und um die Aufmerksamkeit einer Kollegin. Eine Frau möchte das gleiche Gehalt wie männliche Schauspieler haben und verweist darauf, dass sie selbst mal ein Mann war und ihr daher die bessere Bezahlung zusteht. Und ein erfahrener Mime mit Osthintergrund hat keine Lust darauf, im Weihnachtsstück das Gesäß eines Drachens zu verkörpern.
Ich lass mich von dem Penner doch nicht verarschen. Das ist eine Demütigung. Ja, genau wie damals bei der Möwe. Da musste ich den zweiten Handwerker spielen. Der kommt doch im Stück überhaupt nicht vor. Sowas muss ich mir jetzt wirklich nicht geben, glaub mir.
Die Rollen tragen die gleichen Vornamen wie ihre Darstellerinnen und Darsteller. Bei manchen stimmen auch biografische Details überein. So wurde zum Beispiel Thorsten Bauer, wie sein Filmcharakter Thorsten, in der DDR geboren. Wer das Oberhausener Ensemble kennt, bemerkt, mit wie viel Humor sich viele selbst auf die Schippe nehmen. Hinter dem Scherz und der Ironie schimmert immer wieder die Leidenschaft der Künstler durch. Der Kampf um Momente der Schönheit, der Wille, durch das Spiel etwas über die Welt herauszufinden. Das fällt schwer, wenn einem ein seltsamer Starregisseur aus Mexiko vor die Nase gesetzt wird, den hierzulande natürlich niemand kennt, oder wenn Doppelvorstellungen vor entgrenzten Kinderhorden das Ensemble in den puren Zynismus zwingen.
Du denkst, du hast studiert. Du kannst eine Rolle erarbeiten, du kannst Texte auch nicht sprechen. Aber darauf scheißen diese Monster. Das hier ist Krieg.
Unruhezeiten ist mehr als ein Insiderspaß. Dafür zeigen die Filmemacher Eike Weinreich und Alexei Herrmann zu viel Formbewusstsein und Fingerspitzengefühl. Sie erzählen von dem, was Thomas Bernhard einst die lebenslange Theaterkerkerhaft nannte. Man entkommt ihr nicht und kann niemals aufgeben.
Der Film Unruhezeiten, eine Empfehlung von Stefan Keim. Mehr Kino jetzt in den kommenden anderthalb Stunden. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche viel Spaß dabei.